SWR 2 Lesenswert Magazin.
Das Lesenswert-Magazin von der Leipziger Buchmesse. Ja, ich begrüße Jakob Hein hier auf der ARD/ZDF-Literaturbühne. Schriftsteller und Psychiater, heute zu Gast mit einem Buch über den Alkoholrausch in verschiedenen Kulturen. Betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise. Willkommen herein.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Herr Hein, ich habe neulich von einer linguistischen Studie gelesen, in der Forscher im Deutschen 71 Ausdrücke für betrunken gefunden haben. Sogenannte Drunkonyme.
Okay.
Zum Beispiel sich einen in die Sakristei orgeln oder einen hinter die Buche fichten. Okay, finde ich sehr schön. Was ist Ihr bevorzugter Ausdruck, wenn sich jemand in geselliger Runde dem Rausch hingibt?
Also was ich sehr schön finde, ist aus der Region Anhalt kommt das, glaube ich. Das ist für betrunken sein und das ist, dass man sagt, man hat schlechte Füße. Also das finde ich ganz faszinierend, dass man sagt, oh, der hat schlechte Füße. Und das beschreibt ja diese Einschränkung des kleinen Hirns, wenn man betrunken ist, dann läuft man nicht so ganz gerade und sieht so aus, als hätte man schlechte Füße. Finde ich ganz toll.
Ja, das ist auf jeden Fall auch was sehr Konkretes. Passen Sie auf, jetzt kommt's mit dieser linguistischen Studie. Die haben nämlich herausgefunden, dass es im Englischen 500 Drunkonyme gibt.
Ich glaube, dass es wahnsinnig schlampige Forscher und Forscherinnen sind, weil also wenn die nur 71 gefunden haben, also die können zu dem Zeitpunkt kein Internet zur Verfügung gehabt haben. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde und vielleicht ein nettes Honorar bekommen würde, hier 200 aufschreiben können. Also das halte ich für viel zu wenig.
Aber die Engländer haben die definitiv mehr und die haben zum Beispiel auch so hübsche Sachen wie I was Mozart and Liszt.
Also ich bin mir ganz sicher, dass diese Studie ein Engländer geschrieben hat.
So ist es auch.
Und ich bin mir sicher, dass eine deutsche Forscherin gesagt hätte, es gibt 500 im Deutschen und im Englischen gibt es überhaupt nur 12. Also ich glaube, das ist wirklich
eine
Schlamperei.
Also Sie wollen daraus sozusagen... Okay.
Wir haben mehr Drunkonyme im Deutschen. Ich bin
also
sehr dafür. Genau.
Interessant war in diesem Artikel, dass der Alkoholrausch ganz automatisch mit Kontrollverlust verknüpft wurde. Und das führt jetzt zu unserem Buch, beziehungsweise zu dem Buch, was Sie entdeckt und übersetzt haben. Betrunkenes Betragen haben zwei US-amerikanische Anthropologen geschrieben, und zwar bereits 1969.
Das stimmt.
Was hat Sie an diesem 50 Jahre alten wissenschaftlichen Buch so begeistert, dass Sie meinten, das muss ich jetzt übersetzen, das müssen wir deutschen Leserinnen und Lesern zugänglich machen?
Ich habe das Buch vor 12 Jahren oder 13 Jahren oder so das erste Mal gelesen und war total begeistert und war eben auch überzeugt, dass ein so überzeugend argumentiertes wissenschaftliches Buch, ein Klassiker auch in Amerika, dass das sich irgendwann auch hier durchsetzen würde und dass allen klar wird, dass die Psyche nicht vom Alkohol gelöst wird, sondern dass man eben zwar schlechter läuft, aber dass man durchaus noch genauso denkt wie vorher. Und als das nicht passierte und ich immer mehr so merkte, dass diese These, irgendwie diese 2000 Jahre alte Hypothese, dass man durch Alkohol eben auch mal die Wahrheit sagt, so ein Quatsch zum Beispiel, dass sie sich hartnäckig hält. Und dann dachte ich, naja, also es gibt ja dieses Buch, da muss ich mal gucken, warum hat sich das eigentlich im Deutschen nicht durchgesetzt? Und als ich herausfand, dass es nicht übersetzt war, habe ich dann gedacht, dann übersetze ich das eben mal schnell. Und da habe ich mich ganz schön getäuscht, aber ich habe das Buch trotzdem übersetzt.
Was diese beiden Anthropologen sagen, also nach intensivem Quellenstudium, ist, natürlich gibt es sensomotorische Einschränkungen, wenn man Alkohol getrunken hat.
Man kriegt schlechte Füße vom Trinken,
du kriegst schlechte Füße, ne? Torkelst und lallst und so weiter, das schon. Aber es heißt nicht automatisch, dass du sozusagen auch wirklich enthemmt bist und in den, sagen wir mal, seelischen Kontrollverlust gerätst. Also, dass man automatisch aggressiv wird, dass man Gewalt anwendet, dass man Sex mit irgendjemandem hat. Das alles, was wir sozusagen dem Alkohol zuschreiben, sagen die, das ist gar nicht so. Und zwar mit Blick auf andere Kulturen. Können Sie mal ein Beispiel machen?
Ja, genau. Also die untersuchen ungefähr 200 Kulturen. Das ist sehr unterhaltsam, weil die natürlich dann eben beschreiben, wie sich die Aritama betrunken haben und wie sich irgendwelche anderen Völker im nördlichen Polarkreis betrunken haben und so. Sie können eben zeigen, dass eben verschiedene Gesellschaften sich immer so verhalten unter Alkoholeinfluss, wie das eben da heißt. Es gibt zum Beispiel eben die Aritama, die werden vom Alkohol ruhig und setzen sich hin und machen nichts. Und das sagt man so, dass man von Alkohol ruhig wird und sich hinsetzt und nichts macht. Und dann machen das eben auch alle. Es gibt ein wunderbares Volk auf Takayama, das ist eben so eine geschlossene Gesellschaft auf einer einsamen japanischen Insel. Und die da sagt die ganze Kultur vom Alkohol, fassen wir uns um die Arme und singen gemeinsam. Einfach fröhliche, nette Lieder. Und das ist alles, was passiert. Es kommt nie zu Sex, es kommt nie zu, also Schlägerei ist völlig unbekannt. Man fasst sich um die Arme, wenn man betrunken ist und singt gemeinsam. Und deswegen trinkt man so gerne, weil es ja so schön ist, gemeinsam zu singen. Wenn jetzt da ein konventioneller deutscher Trinker erscheinen würde und sagen würde, ich habe jetzt mal getrunken, ich prügel mich jetzt mit jemandem, wüssten die nicht, was sie mit dem anfangen sollen, weil der doch auch betrunken ist, warum möchte der jetzt nicht auch singen?
Also jetzt könnte man ja sagen, okay gut, also die Menschen verhalten sich unterschiedlich und möglicherweise gibt es auch Kulturen, die sozusagen genetisch eine andere Disposition haben. Da wehren sich aber diese beiden Anthropologen gegen diese These. Also die sagen, das kann nicht sein.
Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Also wenn ein Mann in eine Kneipe kommt und der trinkt, sagen wir mal, 7 Gin Tonic, ich setze sie mal eher, glaube ich, hoch an, und der ist am Montag übergriffig eigentlich, am Dienstag gewaltvoll und am Mittwoch flennt er den ganzen Tresen zusammen, würden wir immer sagen, er war betrunken. Aber dass man dann ja eigentlich, also wenn das eine natürliche Folge des Alkoholkonsums ist, dass es ja dann eigentlich jeden Tag dasselbe sein müsste. Es ist ja auf einer psychologischen Ebene völlig unterschiedliche Verhaltensweisen. Also bei dem einen sozusagen probiert man motorisch stark zu sein und Aggression auszuüben. Bei dem anderen probiert man ja irgendwie auch quasi eine Sexualpartnerin zu gewinnen. Also das ist ja jetzt, es ist in Wahrheit dann doch auch sehr aggressiv, aber es ist nochmal völlig anders, auch auf einer physiologischen Ebene. Und beim Weinen ist es ja auch völlig anders, wie man sich verhält. Und das kennen wir, das ist ganz normal. Wir sagen, ach, der war betrunken, egal was er oder sie gemacht hat. Und das ist ja im Grunde genommen eine Mini-Beobachtung, wo wir sehen, Alkohol hat gar keine zwangsläufige psychologische Wirkung. Wir kennen es auch, wir gehen ins Fußballstadion und trinken 2 Bier und brüllen dann irgendwas zusammen, finden hinterher raus, das Bier war alkoholfrei und dann wundern wir uns. Wir gehen zu einem Empfang beim Ministerpräsidenten und trinken da 2 Flaschen Wein leer und verabschieden uns natürlich ganz gesittet, weil wir lassen uns ja jetzt nicht gehen beim Ministerpräsidenten. Ja. Wenn der Alkohol aber die Psyche löst, dann dürfte das nicht klappen. Dann müssten wir eben beim Ministerpräsidenten dann auch irgendwann Mallorca-Hits singen, würden wir aber nie tun.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass diese beiden Anthropologen sozusagen nach diesem Quellenstudium, nennen die das immer eine soziale Begrenzungsklausel. Das klingt jetzt irgendwie extrem nüchtern. Gemeint ist sozusagen, bei aller Besoffenheit gibt es richtige Tabus. Haben Sie da mal ein Beispiel aus einer Kultur?
Ja, da gibt es ganz, ganz viele Tabus. Also zum Beispiel gibt es eben auch so ganz sexualisiert enthemmte Völker. Und auch da gibt es aber so klare Taburegeln. Also kein Sex mit der Ex, kein Sex mit der Mutter, kein Sex mit der Schwester.
Also Inzest-Tabus?
Totale Inzest-Tabus, die teilweise auch ein bisschen komplizierter sind. Auch kein Sex mit der Ehefrau des eigenen Bruders. Und die werden total eingehalten, obwohl das von außen so aussieht wie eine enthemmte Gesellschaft, wenn die betrunken sind. Sind doch ganz klare Regeln und Tabus, die nicht überschritten werden. Es ist ja auch so, dass die Anthropologen im Übrigen immer lebend zurückgekommen sind von ihren Expeditionen. Und eigentlich sagt man ja, also diese Gesellschaften werden völlig enthemmt und gewalttätig, aber die meisten Anthropologen haben noch nicht mal einen Kratzer bekommen, während sie diese eigentlichen Gewaltexzesse beobachtet haben. Das heißt, auch die umgibt eine Art Begrenzungsklausel, was ja an sich auch total interessant ist.
Ja, wobei, also da ist so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen sozusagen. Wenn man sich diese Quellen anguckt, die zusammengetragen haben, ne? Die sind zum Teil wirklich sehr alt, also 200 Jahre alt oder so. Und sie sind auch teilweise wirklich sehr hart, auch in der Sprache. Also sie sind rassistisch, sie sind kolonialistisch, sie sind extrem abwertend. Und man fragt sich dann schon so ein bisschen, wie valide ist dieses Quellenstudium? Ja.
Das ist auf jeden Fall so, die beiden, also das ist ein Problem daran, der Vorteil ist eben daran, dass damals eben noch keine elektronischen Medien existierten. Das heißt, die Gesellschaften konnten noch nicht voneinander abgucken, wie man so ist, wenn man betrunken ist. Also abgucken klingt so herablassend, aber heute ist unser Verhalten unter Alkoholeinfluss stark geprägt, auch von amerikanischen Filmen, ja, und die auch überall in alle Ecken der Welt sind. Das heißt, wahrscheinlich würde der wütende Betrunkene, würde sich heute auch auf Takayama irgendwie, würden die sich nicht mehr so über ihn wundern, weil sie sich denken, ach, das ist so einer. Ich denke, dass aber ja doch vor allen Dingen die Beobachtung in den Mittelpunkt gestellt werden. Also wie verhält sich die Gesellschaft, welche Riten und Sachen laufen? Und da wird es dann auch überzeugend. Also Sie haben natürlich völlig recht, wenn die Anthropologin dann natürlich eine geladene Pistole dabei hat, dann ist es schon nochmal verständlicher, warum da Taburegeln auch eingehalten werden.
Ja, das ist das eine. Das andere ist irgendwie, dass es auch wirklich einfach sehr harte Beschreibungen sind. Ne? Also die sind auch sprachlich einfach, ja, einfach heftig. Es gibt noch ein Kapitel, was eben sehr interessant ist, und zwar der Einfluss des Alkohols auf die Native Americans. Den brachten die Europäer mit, vor allem die Pelzhändler im Tausch gegen Felle. Und dass dieser Alkohol sehr zerstörerisch auf die indigene Gesellschaft gewirkt hat, das wussten wir. Gab es trotzdem für Sie Überraschungen in diesem Kapitel?
Also Nordamerika war in der Hinsicht ein einzigartiger Kulturraum. Es ist einer der wenigen Kulturräume, die bekannt sind, wo es Jahrtausende keinen Alkohol zu Konsum gab, obwohl das eigentlich was Übliches war. Und es war dann schon überraschend, welche starke Rolle im Grunde genommen der Alkohol bei der Unterwerfung des Nordens Amerikas durch weiße Europäer gespielt hat. Das ist echt beeindruckend und auch sehr überzeugend argumentiert.
Ja, naja, es ist halt so, im Grunde heißt es jetzt, die belegen, dass unser Verhalten und im trunkenen Zustand erlernt ist und dass unser Gehirn durchaus nicht ausschaltet. Ja, die Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns?
Es bedeutet, denke ich, für uns, dass wir da eben uns trauen sollten, in diesen Spiegel zu gucken und dass wir eben nochmal die Rolle von Alkohol in unserer Gesellschaft überdenken können. Zum Beispiel finde ich es hochinteressant, sagen wir mal vorsichtig, dass man eben ab einer bestimmten Promillegrenze quasi nur noch für die Promille bestraft wird, aber nicht mehr für die Tat. Ich halte das für hochhinterfragbar. Eigentlich, wenn man eine Gewalttat oder Alkoholeinfluss begeht, dann strengt man sich eigentlich mehr an, als jemand, der nüchtern diese Straftat begeht. Und insofern ist es absurd, dass man eine geringere Strafe dafür bekommt.
Was bedeutet diese Studie jetzt für Sie, für Ihre Arbeit als Psychiater? Das würde mich noch mal interessieren. Also irgendwie fließt das ja vermutlich mit in Ihre Praxis
ein. Ich finde, es macht uns frei. Ich finde, dass wir den Alkohol nicht brauchen als Lösungsmittel. Ich sage immer so, wenn man nur tanzen kann, wenn man betrunken ist, dann kann man tanzen und muss nicht betrunken sein. Also das ist eine Illusion, die man auch überwinden kann. Für mich persönlich hat es dazu geführt, dass ich noch viel weniger trinke als vorher. Ich glaube, dass wir die Gelegenheit ruhig nutzen können, immer weiter die Rolle von Alkohol in unserer Gesellschaft zu hinterfragen. Insbesondere jetzt, wo es ja auch nochmal um Cannabis geht, finde ich das eben so interessant, dann eben auch zu sagen, aha, okay, wir sind gegen Drogen in unserer Gesellschaft, aber warum darf dann Alkohol so eine bedeutende Rolle spielen, zum Beispiel?
Okay, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise von Craig McAndrew und Robert B. Edgerton, wiederentdeckt und übersetzt von Jakob Hein, erschienen bei Galliani Berlin.